dunkler Todesschmerz. Waramyr fiel zu Boden und wand sich, und die Katze kreischte ebenfalls. Und hoch, hoch oben im östlichen Himmel, vor einer Wolkenwand, sah John den Adler brennen. Einen Herzschlag lang flammte er heller auf als ein Stern, war in Rot und Gold und Orange gehüllt und schlug wild mit den Flügeln, als könne er vor dem Schmerz davonfliegen. Höher stieg er, höher und immer noch höher. Der Schrei ließ Wahl mit bleichem Gesicht aus dem Zelt stürzen. »Was ist denn los? Was ist geschehen?« Waramyrs Wölfe kämpften gegeneinander, und die Schattenkatze war in den Wald gelaufen, doch der Mann krümmte sich auf dem Boden. »Was ist denn mit ihm?« wollte Wahl entsetzt wissen. »Wo ist Mance?« »Dort«, John zeigte mit dem Finger. »Er zieht in den Kampf.« Der König führte gerade den zerfransten Keil in einen Trupp Grenzer.
»Er zieht in den Kampf, das kann er nicht machen, nicht jetzt, es geht los.«
»Die Schlacht?« Er beobachtete, wie sich die Grenzer vor Hamers blutigem Hundekopf teilten. Die Wildlinge hackten schreiend auf die Männer in Schwarz ein und jagten sie zurück zwischen die Bäume. Doch immer mehr Männer strömten aus dem Wald, eine Kolonne von Reitern.
»Ritter auf Schlachtrössern«, erkannte John.
Harmer musste ihre Leute neu formieren und herumschwenken lassen, um einen weiteren Angriff zu beginnen, doch die Hälfte ihrer Krieger war zu weit vorgeprescht.
»Die Geburt!« brüllte Wahl ihn an.
Um sie herum ertönten laut und blechern Trompeten.
»Die Wildlinge haben keine Trompeten, nur Hörner.«
Das wussten sie ebenso gut wie er. Dieser Klang stürzte das freie Volk in heilloses Durcheinander, manche stürmten ins Kampfgetümmel, andere ergriffen die Flucht. Ein Mammut stampfte mitten durch eine Herde Schafe, die drei Männer nach Westen trieben. Die Trommeln wurden geschlagen, während die Wildlinge umherrannten und Vierecke und Reihen zu bilden suchten, allerdings geschah dies zu spät und zu ungeordnet und vor allem zu langsam. Der Feind strömte aus dem Wald von Osten her, von Nordosten, von Norden, drei große Kolonnen schwerer Reiter, alle in dunkel glänzendem Stahl und hellen Wollmänteln. Das waren nicht die Männer von Eastwatch. Die hatten nur die erste Linie der Kundschafter gebildet, eine Armee.
Der König?
John war ebenso verwirrt wie die Wildlinge.
War Rob zurückgekehrt? Hatte sich der Knabe auf dem eisernen Thron am Ende doch aufgerafft.
»Am besten gehst du zurück ins Zelt«, sagte er zu Wahl. Auf der anderen Seite des Feldes fiel eine Kolonne über Harmer Hundekopf her. Die zweite drängte in die Flanke von Tormunds Speerträgern, während er und seine Söhne verzweifelt versuchten, die Männer zu wenden. Die Riesen stiegen auf ihre Mammute, was den Rittern mit ihren gepanzerten Pferden überhaupt nicht gefiel. Er sah, wie die Schlachtrösser wirrten und beim Anblick dieser dahinrumpelnden Berge auseinanderstoben. Aber auch unter den Wildlingen herrschte Furcht. Hunderte von Frauen und Kindern rannten vor der Schlacht davon, einige stolperten geradewegs unter die Hufe der kleinen Wildlingspferde. John sah, wie der Hundekarren einer alten Frau drei Streitwagen in den Weg geriet und alle ineinander krachten.
»Bei den Göttern«, flüsterte Wahl. »Bei den Göttern, warum tun sie das?«
»Geh ins Zelt und bleib bei Dalla. Hier draußen ist es nicht sicher.« Im Inneren war es vermutlich auch nicht sicherer. Aber das brauchte sie ja nicht zu wissen.
»Ich muss die Hebamme suchen«, widersprach Wahl.
»Du bist die Hebamme. Ich bleibe hier, bis Mance zurückkommt.« Er hatte Mance vorübergehend aus den Augen verloren, doch jetzt erblickte er ihn wieder, als er sich eine Gasse durch eine Gruppe Reiter schlug. Die Mammute hatten die mittlere Kolonne auseinandergetrieben, doch die beiden anderen schlossen sich wie eine Zange. Vom östlichen Rand des Lagers schossen Bogenschützen Pfeile auf die Zelte ab. Er sah, wie ein Mammut mit dem Rüssel einen Ritter aus dem Sattel pflückte und ihn über 40 Fuß weit durch die Luft warf. Wildlinge strömten vorbei, Frauen und Kinder, die vor der Schlacht flohen, auch Männer befanden sich unter ihnen. Einige warfen John finstere Blicke zu, doch er hielt Longclaw in der Hand und niemand fing Streit mit ihm an. Sogar Waramyr floh, kroch auf allen Vieren davon. Mehr und mehr Männer kamen nun zwischen den Bäumen hervor, nicht nur Ritter, sondern auch freie Ritter und berittene Bogenschützen und Soldaten in Brünne und Topfhelm, Dutzende von Männern, Hunderte. Ein Wald von Bannern flatterte über ihnen.
Der Wind zerrte zu heftig daran, so dass John die Wappen nicht erkennen konnte, doch er sah ein Seepferd, ein Feld voller Vögel und einen Ring aus Blumen und gelb, viel gelb, gelbe Banner mit etwas Rotem. Wessen Wappen war das? Im Osten, Nordosten und Norden beobachtete er Gruppen von Wildlingen, die Widerstand leisteten und kämpften, aber die Angreifer ritten einfach über sie hinweg. Das freie Volk war ihnen immer noch an Zahl überlegen, doch die Ritter hatten stählerne Rüstungen und schwere Schlachtrösser. Im dichtesten Kampfgetümmel entdeckte John Mans, der in den Steigbügeln stand. Mit seinem rot-schwarzen Mantel und seinem Helm mit den Rabenschwingen war er leicht auszumachen. Er hatte das Schwert in die Höhe gereckt, und gerade versammelten sich Männer um ihn, als ein Keil von Rittern mit Lanze, Schwert und Streitaxt über sie herfiel. Mans Stute bäumte sich auf, trat um sich, und ein Speer durchbohrte ihre Brust. Dann brandete die stählerne Flut über Mans hinweg.
»Das war's«, dachte John. »Ihre Reihen brechen auf.«
Die Wildlinge stürzten Hals über Kopf davon und ließen die Waffen fallen. Hornfüße, Höhlenbewohner und Tens in bronzenen Schuppen, alle flohen. Mans war verschwunden. Jemand schwenkte Hamas Kopf auf einem Speer. Tormunds Reihen befanden sich ebenfalls in Auflösung. Nur die Riesen auf ihren Mammuten hielten noch stand wie haarige Inseln in einem Meer aus rotem Stahl. Das Feuer sprang von einem Zelt zum nächsten über, und auch manche der hohen Kiefern gingen in Flammen auf. Und durch den Rauch preschte der nächste Keil aus gepanzerten Reitern heran, auf Pferden in Rossharnischen. Über ihnen wehten die größten Banner, die er bis jetzt gesehen hatte, königliche Standarten so groß wie Bettlaken, ein gelbes Banner mit langen, spitzen Zungen, das ein flammendes Herz zeigte, und ein zweites wie aus getriebenem Gold, auf dem ein schwarzer Hirsch tänzelte und im Wind wallte.
»Robert«,
dachte John einen irren Augenblick lang und musste an den armen Owen denken, doch als die Trompeten von Neuem erschollen und die Ritter wieder angriffen, wurde ein anderer Name gebrüllt.
»Stannis! Stannis! Stannis!«
John wandte sich ab und ging ins Zelt.